Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tief im Westen, dem Magazin. Ich bin hier heute nicht alleine mit Philipp. Wir haben uns noch einen Gast dazu geholt. Philipp, wen haben wir dabei?
Ja, alle VfL-Fans werden ihn sicherlich sofort erkennen. Thomas Eisfeld ist da, Aufstiegsheld von 2021, insgesamt mehr als 6 Jahre im Trikot des VfL unterwegs. Thomas, grüß dich erstmal.
Danke für die Einladung, hallo.
Thomas, wenn du an den kleinen Thomas zurückdenkst, der damals beim BVB in der Jugend gekickt hat, was wolltest du damals vom Fußball und was hat der Fußball jetzt so nach so vielen Jahren tatsächlich aus dir gemacht?
Man will Profifußballer werden, ne? Also erstmal war es nicht wichtig, wo man Profifußballer wird, also bei welchem Verein. Also klar, ich war früher in der Jugend, war ich schon noch Dortmund-Fan und wollte dann natürlich auch in Dortmund Profi werden. Aber mir war es am Ende schon auch wichtig, ich sag mal, Profi zu werden, egal bei welchem Verein. Also irgendwann mal war ich in einem Alter, war bis 14, 15, war ich schon auch größerer Dortmund-Fan, sag ich mal. Und dann war es tatsächlich so, dass ich das irgendwann gelegt habe, so ein bisschen. Und ja, dann kommt man irgendwann in die A-Jugend und dann will man halt einfach Profi werden.
Wie alt warst du, als du für dich gemerkt hast, dass du Profi werden wolltest? War das von Anfang an so oder hat sich das in der Pubertät irgendwann entwickelt?
Ich habe ja schon relativ früh gemerkt, dass ich so ein bisschen weiter war als andere in meinem Alter. Also, dass ich ein bisschen besser kicken konnte, sage ich mal. Ich hatte natürlich auch schon in jüngeren Jahren, sage ich mal, körperliche Defizite und auch viel mit Verletzungen zu tun. Also, ich glaube, ich habe mir mit 15 oder 16 das erste Mal das Knie kaputt gemacht mit einem Innenbandriss. Und ich glaube auch teilweise, dass das Kreuzband damals angerissen war. Da bin ich dann, glaube ich, in der B-Jugend, 4-5 Monate ausgefallen. Musste mich damals schon so ein bisschen zurückkämpfen. Und dann war es in der 19 so, dass ich so einen Ermüdungsbruch im Fuß hatte. Bin dann auch nochmal 3-4 Monate ausgefallen. Habe mich auch da wieder zurückgekämpft, aber habe dann auch in der 19 schon gemerkt, dass ich zu den besseren Spielern auch in Deutschland gehöre, in meinem Jahrgang. Und dann war mir jetzt nicht unbedingt klar, dass ich Profifußballer werde, aber die Chancen waren auf jeden Fall da und die Chance wollte ich dann auf jeden Fall auch ergreifen.
Bevor wir nochmal richtig tief in deine Jugend reingehen, lass uns doch mal zusammen auf deine Zeit beim VfL blicken. Philipp, da hast du ein paar Fragen.
Ja, Thomas, du warst 6,5 Jahre beim VfL. Es war deine längste Zeit beim Profiverein. Blickst du nach wie vor sehr gerne auf diese Zeit beim VfL zurück? Oder was sind so deine ersten Gefühle, wenn du an den VfL denkst?
Ja, natürlich der Aufstieg. Es war eigentlich auch der Verein, wo ich meine ersten richtig großen Schritte im Profifußball gemacht habe. Ich bin ja als aus der 19 gekommen, habe dann meinen ersten Profivertrag bei Arsenal unterschrieben, konnte mich da dann nicht wirklich durchsetzen, habe dann auch viel in der U21 gespielt. Bin ja dann nach 2,5 Jahren, glaube ich, zu Fulham gewechselt, zu Felix Magath, wollte mich da dann durchsetzen, weil da einfach aus meiner Sicht bessere Chancen bestanden und Felix Magath mir damals auch eine gute Perspektive aufgezeigt hat. Und mit seiner Entlassung dann nach, 6 oder 7 Wochen war es dann tatsächlich so, dass ich dann auch da leider keine große Rolle gespielt habe bei den Profis, wurde dann auch zur U21 zurückversetzt und dann hat sich die Chance in Bochum aufgetan im Winter und dann, habe ich auch, glaube ich, zur Rückrunde sehr viele Spiele gemacht, auch viele Spiele von Anfang an und dann hat es mir halt so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, ich möchte Bochum auf jeden Fall machen.
Du warst damals der erste Transfer von Rertjan Verbeek, also der erste Neuzugang, der unter Verbeek zum VfL gekommen ist. Hatte er sich dafür eingesetzt, dass VfL wechselt oder wie kam das damals zustande? Christian Hochstetter war ja der Manager.
Ja, es war dann tatsächlich so, dass ich so ein bisschen auf gepackten Koffern saß in London. Dann habe ich relativ spät in der Transferperiode den Anruf von meinem Berater bekommen. Ich glaube, Ende Januar hat er sich gemeldet und sagte, Sandhausen hätte Interesse. Dann habe ich so ein bisschen geschluckt. Aber mir ging es halt darum, dass ich Spielpraxis bekomme. Ging ja auch an sich nur um eine Laie. Und ein paar Tage später hat er dann angerufen und er hat mir gesagt, dass auch der VfL Bochum Interesse hat. Und hat ja dann auch ganz gut gepasst, weil meine jetzige Frau, damalige Freundin, hat ihre Ausbildung noch in Dortmund gemacht. Also war noch wohnhaft in Dortmund und dann ist ja praktisch Bochum nebenan gewesen. Und dann wollte ich die Chance ergreifen, sage ich mal. Hatte dann auch ein kurzes Telefonat mit Christian Hochstetter. Und ja, bin dann über Nacht praktisch von London nach Bochum gefahren, über den Eurotunnel, und habe dann, glaube ich, am Deadline Day dann auch meinen Vertrag unterschrieben. Also war wirklich so ein auf den letzten Drücker irgendwie die ganze Nummer. War aber dann tatsächlich super happy, weil ja, unter Gerdjan haben wir dann schon auch teilweise guten Fußball gespielt, ja auch viel mit Ball trainiert, und das ist ja das Spiel, was ich auch eigentlich spielen möchte und was mir auch liegt. Aber es war jetzt, glaube ich, nicht so, dass der mich tatsächlich unbedingt haben wollte. Ich kann dazu auch noch keine Anekdote erzählen. Ich hoffe, das nimmt mir jetzt auch keiner übel oder so. Es war dann tatsächlich so, dass ich mit Christian Hochstetter Kontakt hatte. Und dann bin ich in Bochum angekommen, habe meinen Vertrag unterschrieben, und dann sind wir zusammen runter ins Trainerbüro. Und dann hat der Gerte mich gefragt, ja, was kannst du eigentlich spielen? Und dann habe ich gesagt, ja, so Zehner, Achter, so ein zentrales offensives Mittelfeld, habe ich gesagt. Und dann stand er so, und Christian Hochstetter stand auch neben uns, und dann sagst du so, Christian, ich wollte keinen Zehner und keinen Achter, aber ich wollte einen Sechser haben. Und dann sag ich so, ja, Trainer, ich könnte auch Sechser spielen, aber ich bin eher ein offensiver Mittelfeldspieler. Und dann ja, war das im ersten Mal so ein bisschen komisch für mich, weil ich halt auch gedacht habe, pass auf, der Trainer will mich eigentlich auch haben. Aber letztendlich bin ich sehr, sehr gut mit ihm klargekommen, habe auch sehr viel mitgenommen, und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, unter ihm zu spielen.
War Gert-Jan Verbeek so ein Stück weit der Trainer, der dich in deiner Zeit in Bochum besonders geprägt hat? Also du hattest ja ein paar Trainer, aber wenn man mit Spielern aus der damaligen Mannschaft spricht, sagen die alle, war menschlich teilweise ein bisschen schwierig und speziell, aber sportlich hat er uns einiges gegeben. Also Toto sagte das zum Beispiel auch. Er meinte, er hat da aus der Zeit auch einiges mitgenommen.
Ja, würde ich genauso auch unterschreiben, wie Toto das gesagt hat. Tatsächlich war es so, dass wir ja einen klaren Plan hatten, mit Ball, aber auch tatsächlich gegen den Ball. Und der wurde auch, wirklich tagtäglich trainiert und uns auch aufgezeigt, sag ich mal, vom Trainer, und auch eingefordert, auch von jedem. Also gab es nicht irgendwie, sag ich mal, Spieler, die das dann nicht machen mussten oder die sich da rausnehmen konnten. Der hat halt meiner Ansicht nach alle Spieler irgendwo auch gleich behandelt. Natürlich hatte der dann auch irgendwann seine A11 und hat die Mannschaft so ein Stück weit geteilt, was nicht ganz so cool war, sag ich mal, aber am Ende des Tages wusste jeder, was er zu tun hat auf dem Platz. Und es hat schon Spaß gemacht. Ich glaube auch, wir hatten damals eine sehr, sehr gute Truppe. Vor allen Dingen auch eine, die ja Fußball spielen wollte und Fußball gespielt hat. Und ich glaube auch, in der Zeit wäre es tatsächlich vielleicht auch möglich gewesen, schon damals aufzusteigen.
Hey, ihr hattet ja eine wahnsinnig namhaft besetzte Truppe, auch gerade so im Nachhinein betrachtet, mit Simon Terodde, mit Marco Terrazino, Yannick Haberer. Das sind ja alles Spieler, die dann auch in der Bundesliga gelandet sind. Was fehlte euch da noch, auch vielleicht im Vergleich zu 2021, als es geklappt hat? Also was hat die Mannschaft 2021 so stark gemacht, dass die dann aufgestiegen ist und ein paar Jahre zuvor nicht, oder kann man das schwer sagen?
Ja, es ist tatsächlich jetzt schwierig im Nachgang zu sagen. Also, wie du es ja schon vorhin gesagt hast, ich glaube einfach, dass es soll jetzt keine Kritik an Gerdjan sein, aber ich glaube, ihm hat so ein bisschen Feingefühl gefehlt, sag ich mal, für die Mannschaft. Also es war schon so, dass er einen ganz klaren Plan hatte, der dann auch oft funktioniert hat, aber trotzdem dann auch den einen oder anderen Spieler vielleicht mal ein bisschen mehr streichen hätte müssen. So, es gibt ja verschiedene Spielertypen. Ich bin ja jetzt auch ein Spieler, der gerne, sag ich mal, gestreichelt wird und nicht, so bei mir war es gefühlt so, dass ich nach jedem Spiel bei ihm ins Büro musste und dann war das nicht gut und das war nicht gut und das musst du besser machen. Was ja an sich auch gut ist, sag ich mal, weil der Trainer dir deine Fehler aufzeigt und du dann auch dran arbeiten kannst und er auch dann ehrlich mit dir umgeht. Aber trotzdem hat dann so ein bisschen auch mit der Zeit so ein bisschen, ich will mal sagen, der Spaßfaktor so ein bisschen gefehlt, weil wir schon eigentlich eine coole Truppe hatten und uns auch über Fußballspielen definiert haben, die allermeisten zumindest. und dann natürlich auch eine erfahrene Achse. War schon sehr stimmig in der Mannschaft. Deswegen glaube ich, haben wir damals schon so eine Chance vertan, aufzusteigen, sage ich mal.
Was war dann letzten Endes 2021 aus deiner Sicht ausschlaggebend, dass ihr es geschafft habt? Also es war ja eine spezielle Situation, auch ohne Zuschauer. Und in der Saison davor wart ihr eigentlich bis weit am Ende noch im Abstiegskampf und seid dann mit einer nur punktuell verbesserten Truppe dann aufgestiegen. Also was hat euch da aus deiner Sicht so stark gemacht?
Ja, auch da hatten wir unter Thomas Reis hatten wir auch da einen klaren Plan, wie wir Fußball spielen wollen. Wir wollten schnell umschalten. Wir haben ja über den ganzen Platz gefühlt 1-gegen-1 gespielt, also verteidigt, hoch angelaufen, was natürlich auch mit Risiko verbunden war. Aber dadurch, dass wir dann Leitschi und Amel Belakotschap hinten in einer Kette hatten, die ja brutal schnell waren beide, konnten sie halt auch viele Sachen, ja, sag ich mal, erlaufen. Und dann war es natürlich auch so, dass du dann irgendwann Vertrauen hast in deine Fähigkeiten und dann auch irgendwie so das Momentum kippt und du gefühlt Spiele auch gewinnst, wo du jetzt nicht unbedingt als Sieger vom Platz gehen musst. Und dann war es dann am Ende auch so, dass viele Spieler zur richtigen Zeit, sag ich mal, in Topform waren. Robert Tische war in Topform, Robert Juhl war in Topform, Zolli war in Topform, Danilo Suarez, Manu Riemann, Toto. Also da hat schon einiges gepasst und deswegen sind wir dann am Ende, glaube ich, auch verdient aufgestiegen.
Seid aufgestiegen, aber es war ja eine total surreale Situation. Keine Fans, auch beim entscheidenden Spiel gegen Sandhausen dabei. Also konntest du den Aufstieg dann überhaupt so genießen, wie du dir das vielleicht im Vorfeld irgendwann mal erhofft hattest? Oder war das dadurch einfach anders?
Ja, es war schon, wie gesagt, es war schon anders. Es hat sich jetzt auch nicht, es war schon emotional, aber man hat sich natürlich erhofft, dass man nochmal mit den Fans feiern kann. Wir durften ja dann auch nicht raus aus dem Stadion. Die Fans waren ja alle gefühlt auf den Straßen. Davon haben wir ja an sich nichts mitbekommen. So, wir haben das Spiel gespielt vor leeren Rängen, haben das Spiel gewonnen, haben auch gefeiert, auch in der Kabine. Das war ganz cool. Aber man arbeitet ja schon auch, so eine Fußballkarriere arbeitet man ja schon auf so einen Erfolg dann auch hin. Und das war dann ein bisschen schade, sag ich mal. Und bei mir war die Situation ja eh so, dass es klar war, dass ich nochmal operiert werden muss am Knie, weil ich mir nochmal einen Knorpelschaden zugezogen habe, im rechten Knie. Ja, und dann konnte ich das ja eh nicht so richtig feiern, sag ich mal, weil ich hatte noch keinen neuen Verein, mein Vertrag ist ausgelaufen, ich wusste nicht, wie es weitergeht, und dann wusste ich, okay, jetzt in einer Woche wirst du operiert. Bist aber trotzdem irgendwie aufgestiegen, ist ja trotzdem auch was ganz Besonderes. Nach den 6,5 Jahren, es war schon irgendwie ein ganz, ganz komisches Gefühl, sag ich mal. Ne? Also wir haben schon auch gefeiert, sag ich mal, und uns auch gefreut, aber für mich war beispielsweise dann der Aufstieg mit Essen, mit Zuschauern dann ein Stück weit emotionaler, weil die Leute auch einfach da waren.
Es war so, dass dein Vertrag, wie du es gerade gesagt hast, dann ausgelaufen ist. Fehlte dann so ein Stück weit so ein bisschen die Krönung auch noch deiner Zeit in Bochum, dann doch nochmal ein Bundesligaspiel zu machen, weil das ist dir ja dann leider dann auch eben aus Verletzungsgründen verwehrt geblieben.
Ja, ich hätte schon auch gerne mit Bochum nochmal Bundesliga gespielt, aber man muss ja auch so ein Stück weit beide Seiten, sag ich mal, sehen. Also es war ja so, dass ich in den 6,5 Jahren dann auch, ja, wie gesagt, auch viel verletzt war, viele körperliche Probleme hatte. Ich wurde dann auch im Jahr 2018 müsste es gewesen sein, wurde ich auch nochmal am linken Knie operiert, an der Patellasehne, bin da ja nochmal lange ausgefallen und hatte eigentlich ja durchgehend so meine körperlichen Wehwehchen und war auch, sag ich mal, nach meinem ersten Doppelschaden 2016 nie wieder körperlich bei 100%. Und das kann ich jetzt im Nachgang ja auch einfacher sagen, sag ich mal. Das siehst du halt mit 25, 24 siehst du das vielleicht noch nicht ganz so, weil du willst ja einfach Fußball spielen und willst zurück auf dein altes Level. Aber es war halt dann schwierig und hat mich ja dann auch ja so ein Stück weit durch meine ganze Karriere begleitet, diese Verletzungsanfälligkeit. Ich habe ja kaum eine Saison 30 Spiele gemacht oder 34 Spiele. Ich bin ja immer mal wieder ausgefallen. Am Ende kam ja dann noch Muskelfaserrisse dazu, dann Sprunggelenke, Syndesmoseband, war zweimal gerissen. Und klar, es ist schade, aber im Gesamtpaket muss man dann auch einfach sagen, dass es da auch einfach nicht für Bundesliga gereicht hat. So, vielleicht hätte es fußballerisch gereicht, sage ich mal, aber mein Körper hat dann leider nicht immer ganz so gewollt oder nicht ganz so mitgemacht.
Ja, du bist dann nach deiner Zeit beim VfL, hast du erst pausiert und bist dann zu Rot-Weiß Essen gegangen. Ich schaue mal Richtung Claudio. Claudio, du hast dich noch intensiver mit Thomas' Karriere auseinandergesetzt, sowohl mit der Zeit vor als auch nach dem VfL. Was hast du herausgefunden und was möchtest du noch herausfinden?
Ich finde gerade deine Jugend extrem spannend. Mit dem BVB und mit Arsenal stehen da zwei der besten Akademien weltweit in deiner Vita. Lass uns zwar erstmal auf die Zeit beim BVB gucken. Wie ist das als kleiner Junge bei so einer Top-Akademie zu spielen? Was hat dich am meisten dort geprägt?
Ja, ich habe das ja gerade schon kurz angeschnitten gehabt. Ich war in meiner Kindheit BVB-Fan. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mit, ich glaube, 11 oder 12 hatte ich dann zwei Angebote auf dem Tisch. Einmal von Werder Bremen, das so ein bisschen näher an der Heimat meiner Eltern war, und Borussia Dortmund. Und dann habe ich mich natürlich für Borussia Dortmund entschieden, weil ich ja in der Kindheit Borussia-Fan war. Und ja, hatte da auch eine wirklich schöne Zeit. Habe dann, glaube ich, 8,5 Jahre bei der Borussia in der Jugend spielen dürfen. Und ja, es war eine coole Zeit. Viel gelernt, viel mitgenommen, auch für die Zukunft. Damals war es ja wirklich noch so, dass wir viele Sachen im NLZ mit dem Ball gemacht haben. Also viel Fußball gespielt, viel Spaß, viel 1 gegen 1. Da wurde viel Wert auf technische Dinge gelegt. Ich glaube, das hat sich ja so ein bisschen dann nach meiner Zeit auch so ein bisschen verändert. Und ja, dann war es dann irgendwann so, dass es dann in die 19 ging. Und dann, habe ich ja gerade schon gesagt, dann war es ja für mich auch klar so, ich will Profi werden. Und am Ende war es mir dann auch egal, wo ich Profi werde. Natürlich am liebsten Dortmund. Aber dann, ja, musste ich so ein Stück weit die Zeichen deuten. Mir wurde nicht mehr dann so eine klare Perspektive für die erste Mannschaft aufgezeigt. Und dann, ja, kam das Angebot von Arsenal. Und dann habe ich das angenommen.
Arsenal ist dann ja auch vielleicht nicht so der typische Schritt, den alle Jugendspieler in Deutschland machen. Mit welchen Hoffnungen bist du denn dann nach London gegangen und was hat sich davon erfüllt?
Ja, ich bin schon mit der Hoffnung hingegangen. Ich habe es mir schon zugetraut, da meine ersten Profispiele zu machen. Ich wusste schon, dass auch vor allen Dingen auf meiner Position dann auch mehrere Weltklasse-Spieler im Kader sind. Und dann war es natürlich auch so, dass ich auch viel in der U21 gespielt habe. Es war aber auch so, dass in der U21 sehr, sehr viele Jungnationalspieler gespielt haben. Das heißt, das Niveau war schon wirklich richtig gut. Wir haben des Öfteren mal gegen Drittligamannschaften gespielt mit der U21 und konnten da auch sehr, sehr gut mithalten, haben auch viele Spiele gewonnen. Und dann habe ich natürlich auch viel, viel mit der ersten Mannschaft trainiert und konnte mich dann auch dann, ja, so ehrlich muss man auch sein, dann war ich auch einfach, ich sag mal, nicht gut genug, um mich da auch nachhaltig durchzusetzen oder auch konstant durchzusetzen. Hab aber trotzdem dann natürlich von diesen Spielern viel lernen dürfen, sag ich mal. Hab auch noch gemerkt, okay, da musst du nochmal einen Schritt gehen, das fehlt noch, hier bist du nicht gut genug. Und ja, hat mir schon dann auch gezeigt, wo es noch hapert, sag ich mal. Und trotz alledem bin ich dann, glaube ich, auch, ja, vor allen Dingen auch menschlich in der Zeit gewachsen, weil ich bin dann in meine eigene Wohnung gezogen, war dann auch erstmal allein in London, keine Freunde um die Ecke, keine Familie um die Ecke. Schon auch irgendwo eine harte Zeit am Anfang natürlich. Und dann war es natürlich auch so, dass ich mich gleich im ersten Spiel dann der U21 wiederum am Knie verletzt habe, wieder einen Innenbandteilriss hatte, bin dann wieder, glaube ich, 2 oder 3 Monate ausgefallen. Und dann ab Sommer habe ich ja die Vorbereitung bei den Profis mitgemacht und ja, wie gesagt, dann auch relativ schnell gemerkt, dass da noch so einiges fehlt.
Einmal anschließend eine Frage zu Wie wichtig findest du oder wie wertvoll findest du die Möglichkeit, so rückblickend betrachtet mit Spielern auf Weltklassenniveau zu trainieren? Und wie geht man denn als junger Spieler damit um, wenn man bei Arsenal, bei Dortmund ist und dann kommst du in dieses Profitraining und merkst so für dich, ich bin gut, ich bin sehr gut und vielleicht schaffe ich es auch im Profifußball, aber auf diesem allerhöchsten Top-Niveau, da reicht es vielleicht gerade nicht, wie du es ja schon selber so ein bisschen beschrieben hast. Was macht das mit einem, so mit der Psyche?
Ja, erstmal gar nicht so viel, würde ich sagen. Also man ist jung, man versucht sich natürlich zu verbessern, man weiß ja auch, dass ich sag mal, dass man sich noch verbessern kann und dass da noch Potenzial irgendwo auch ist. So viel hat das mit meiner Psyche jetzt tatsächlich am Anfang noch nicht gemacht. Dann war es so, okay, ich war dann irgendwann 21, hab dann gemerkt, okay, jetzt bin ich 21, jetzt bin ich auch, sag ich mal, nicht mehr der Jüngste, muss aber trotzdem irgendwie zusehen, dass ich so den nächsten Schritt gehe. Hab dann, glaube ich, mit 21 habe ich dann tatsächlich immer noch U21 gespielt, war dann schon einer der ältesten Spieler in der U21. Ja, und hab dann gemerkt, dann kam ja noch Mesut Özil nach Arsenal, hab dann gemerkt, okay, kriegst keine Chance, weil die Jungs auch einfach besser sind, so ehrlich muss man ja sein. Die sind fußballisch besser, die sind körperlich besser, die sind auch schneller im Kopf, können das Spiel auch besser und schneller lesen. Ja, und dann war eigentlich, glaube ich, der Schritt so zu Fulham zu gehen in die zweite Liga. Die sind ja damals abgestiegen aus der Premier League mit einem deutschen Trainer, Felix Magath, gute Gespräche gehabt. Und war dann, glaube ich, schon der Richtige. Mein Problem war ja dann einfach, dass er dann nach 7 Wochen entlassen worden ist oder nach 7 Spielen, glaube ich. Und sich dann meine Situation auch damit dann schlagartig verändert hat, sage ich mal.
Lass uns mal einen Sprung einmal aus deiner Zeit in England zur Zeit nach dem VfL Bochum machen. Du hast dann bei Rot-Weiß Essen gespielt. Wie kam der Wechsel damals dann zustande?
Ja, genau. Also es war ja dann so, dass mein Vertrag in Bochum ausgelaufen ist. Ich musste ja dann, ja praktisch nach dem Aufstieg wurde ich nochmal operiert. Eine Woche später, glaube ich, in Augsburg. Und es war klar, dass mich dann kein Verein ja unter Vertrag nehmen wird. Auch mit meiner Vorgeschichte mit dem Knie. Ich hatte ja schon 2016 den ersten Knorpelschaden, dann kam 2022 der zweite. War dann auch erstmal in der Reha in München. War natürlich auch, ja, da muss ich tatsächlich sagen, war schon auch psychisch eine schwierige Zeit für mich. Mental muss ich da auf jeden Fall stark sein. Weil am Ende bist du aufgestiegen in die Erstliga, aber weißt trotzdem nicht, wie es eigentlich weitergeht. Muss eigentlich wieder gesund werden, muss auf dein altes Level irgendwie kommen, weißt aber wiederum, dass es dein zweiter Knorpelschaden ist, dass es wieder schwieriger wird. So, deswegen war es für mich dann auch keine einfache Zeit. Dann war es aber tatsächlich so, dass ich relativ früh, ja, Bernd Hollerbach bei mir gemeldet hat, auch dann häufiger mal in der Reha-Zeit, und wollte mich dann nach Belgien holen. Ja, wir hatten auch tatsächlich die ganze Zeit auf dem aktuellen Stand oder habe denen immer mal wieder ein Update gegeben, wie es mit mir aussieht. Ich glaube, ich war dann bis September, Oktober, glaube ich, in der Reha und bin dann, weil der Verein natürlich wollte, dass ich nochmal so eine Art Probetraining mache aufgrund meiner Verletzung, dass ich nochmal 3-4 Tage mittrainiere. Wollten die mich natürlich nochmal so ein bisschen checken. Aber ich wusste, okay, ich habe einen deutschen Trainer, der auf mich setzt, wollte das dann auch machen und hat sich dann leider am Ende das zerschlagen, weil, also ich glaube, der Trainer wollte mich schon verpflichten. Es war dann am Ende so, dass der Verein sich so ein bisschen Zeit lassen wollte und ja, ich wollte mich dann einfach nicht hinhalten lassen. Und dann war es erstmal so, dass ich eine längere Zeit mit einem Personal Trainer gearbeitet habe, aber trotzdem ist es ja kein Mannschaftstraining. So, ich war dann irgendwie vereinslos, hatte keinen Verein, bin aber trotzdem irgendwie, hatte ja trotzdem meine Einsätze in der zweiten Liga, dachte schon, dass noch irgendwie was kommt in der zweiten Liga. Dann war es auch so, dass Karlsruhe angerufen hat und wollte mich auch zum Probetraining einladen. Dann habe ich mal gesagt, so, ich habe das Probetraining schon in Belgien gemacht und sollte da eigentlich auch schon Vertrag unterschreiben, hat nicht funktioniert, am Ende, ich mache kein Probetraining. Ja, und dann gab es noch eine weitere Option, glaube ich, im Ausland. Da bin ich auch hingeflogen mit meiner Frau, hatte ich aber kein gutes Gefühl tatsächlich. Ja, und dann ging die Tür in Essen auf und habe mich dann auch mit den Leuten in Essen zusammengesetzt, hatte sofort ein gutes Gefühl. Ist ja auch praktisch um die Ecke und ja, auch ein Verein mit einer gewissen Wucht. Und dann habe ich auch direkt so eine riesige Wertschätzung, glaube ich. Ja, doch eine riesige Wertschätzung von den Verantwortlichen, aber auch von meinen Mitspielern gespürt. Und ich glaube, am Ende war das schon auch der richtige Step, auch wenn es dann erst Regionalliga war und dann dritte Liga. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, der Aufstieg mit Essen war schon was ganz Besonderes mit dem Plattsturm und den Fans und dann der Feier dann in der Stadt. Hab dann halt praktisch eine später das nachgeholt, was in Bochum leider nicht möglich war.
Wenn wir jetzt mal auf deine Karriere schauen, Dortmund, Bochum, Essen, wenn wir jetzt dann Ausflug in Anführungsstrichen nach England ein bisschen ausklammern, dann bist du fast deine ganze Karriere im Ruhrgebiet gewesen. Gibt es irgendwas, was dich in dieser Region am Fußball besonders fasziniert?
Ja, die Leute halt, ne, so die Fans, die ticken ja schon so ein bisschen ähnlich, sag ich mal, sind geradeaus, ehrlich. Viele Traditionsvereine im Pott. Es macht schon Spaß, hier Fußball zu spielen. So, deswegen ist ja dann auch die Entscheidung irgendwann so gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte, habe ich ja gerade angeschnitten, ich hätte ja dann noch andere Optionen, mit Ausland und so, aber dann kann man halt Essen und dann habe ich gesagt, pass auf, meine Frau arbeitet ja auch hier im Ruhrgebiet und kommt auch aus dem Ruhrgebiet. Dann bleiben wir jetzt erstmal hier und ich kann nochmal mit einem Traditionsverein hoffentlich dann Profifußball spielen und war dann auch, wie gesagt, am Ende, glaube ich, eine gute Entscheidung.
Du bist gerade ja auch wieder im Ruhrgebiet und du hast es im Vorgespräch kurz erzählt. Du absolvierst gerade deine Reha in einer Stadt, in der du nie gespielt hast, die man in Bochum auch ungern nennt, aber wie ist aktuell der Stand bei dir? In welcher Reha-Phase befindest du dich? Wie geht es dir aktuell vor?
Also momentan ist es so, dass ich viel im Kraftbereich arbeite. Ich bin jetzt knapp 11 Monate Post-OP. Der grobe Zeitplan war eigentlich so, dass ich nach 9 bis 10 Monaten schon hätte weiter sein müssen. Also normalerweise wäre es so gewesen, dass ich nach 9 Monaten wieder joggen hätte gehen können. Das ist bei mir jetzt noch nicht der Fall, weil ich noch ein extremes Kraftdefizit habe. Es läuft tatsächlich schleppend voran, auch mal wieder mit kleineren Rückschlägen. Also ich muss mir wirklich alles sehr, sehr hart arbeiten. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nochmal ein bisschen älter. Und die OP war auch ein bisschen größer, weil der Schaden dann auch am Ende, relativ groß war. Hatte ja dann nochmal 22, also 2022 hatte ich ja nochmal, in meiner Essener Zeit hatte ich ja nochmal eine Knie-OP, wo nochmal ein bisschen Knorpel geglättet worden ist und am Ende war halt einfach nicht mehr so viel da. Das heißt, die letzte OP war dann so eine Knorpelzelltransplantation und das dauert halt so. Das kann mir auch keiner sagen, ob's wirklich richtig gut wird. Dafür tue ich alles. Dafür muss ich auch Muskulatur aufbauen. Und ich hoffe, dass das jetzt nochmal in den nächsten 2-3 Monaten besser wird, weil momentan ist es so, dass ich selber noch nicht ganz so zufrieden bin mit dem Knie.
Hilft dir denn jetzt aktuell deine Reha-Erfahrung aus der Vergangenheit oder ist es nicht irgendwann auch, ich will sagen, fast ermüdend, weil du natürlich auch bestimmte Abläufe kennst und es nicht das erste Mal ist. Also wie empfindest du das? Hilft es eher, dass du Reha-Erfahrung hast oder ist es manchmal auch hinderlich?
Teil würde ich sagen, es hilft schon, weil ich weiß, was für Übungen ich machen muss, dass ich meinem Körper auch mal 1-2 Tage vielleicht Ruhe geben muss, wenn das Knie so ein bisschen anschwellt. Aber ich muss auch sagen, das habe ich jetzt auch schon noch in mehreren Gesprächen mit meinen Freunden gesagt und auch mit meiner Familie habe ich darüber gesprochen, ist es so, dass die Reha nochmal eine ganz andere Nummer ist, weil erstmal geht die jetzt schon 11 Monate und geht wahrscheinlich nochmal 2-3 Monate. So, und in der Reha ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viel investieren muss, aber gefühlt nicht richtig vom Fleck kommen. Also es ist wirklich so, dass ich wirklich nur ganz, ganz kleine Schritte mache, dann auch wieder mal einen Schritt zurück. Es ist schon belastend, schwierig auch teilweise, aber Jetzt ist es ja so, hast du ja gerade kurz angeschnitten, dass ich bei Medikos bin. Da bin ich ja unter Gleichgesinnten. Wir haben ja oben so eine Sportlergruppe und da fällt es dann auch leichter, so ein bisschen an seine Grenzen zu gehen und sich gegenseitig, da kann man sich halt so gegenseitig so ein bisschen unterstützen, noch mal ein bisschen flachsen. Da fällt die Reha, glaube ich, auch so ein bisschen einfacher. Aber schwierig ist es trotzdem, das muss ich schon sagen. Also das ist tatsächlich die schwerste Reha, die ich bisher so gemacht habe. Und die davor waren jetzt auch nicht einfach. Davor waren ja auch einige bei, die gingen über mehrere Monate.
Also du wurdest natürlich auch so aus dem üblichen Fußballer-Dasein so gerade rausgerissen. Wie macht sich das bei dir bemerkbar? Also du bist ja jetzt eben aktuell kein aktiver Profi und normalerweise oder im Idealfall ist es so, dass es dann immer schnurstracks weitergeht. Selbst wenn man den Verein verlässt, dann hat man im Idealfall den nächsten. Und für dich ist es jetzt ja gerade auch eine lange Auszeit.
Ja, genau. Also mit meiner letzten Vertragsverlängerung in Essen war es eigentlich schon so, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass es absehbar war, aber es war schon klar, dass ich ja eine gewisse Knieproblematik habe und dass die OP irgendwann anstehen wird, weil der Knorpelschaden noch einfach dann am Ende zu groß war. Also am Ende bin ich dann ja irgendwo auch Felge gelaufen, sage ich mal, hatte dann schon auch im letzten Vertrag sehr in Essen schon noch meine Probleme. War auch alles transparent kommuniziert mit dem Verein, also der Verein war jederzeit dann auch im Thema. Und dann war mir eigentlich klar, okay, jetzt ist es so, dass du nochmal ein Jahr alles raushaust und dann operiert wirst und dann, ja, wie gesagt, 12 bis 15 Monate ausfällst. Und dann muss man halt sehen, ob es am Ende nochmal reicht, um auf den Platz zurückzukehren. Also das steht noch so ein Stück weit in den Sternen, weil der Knorpel einfach auch braucht, um zu wachsen, um fest zu werden, sag ich mal.
Dann jetzt natürlich auch besondere Einblicke, die du gibst, weil ich weiß auch aus meiner Erfahrung als Reporter, über Verletzungen reden dann viele nicht so offen. Bei Bochum gab es ja noch einen anderen prominenten Fall, Patrick Fabian, der vier Kreuzbandrisse hatte und da auch immer wieder auch Einblicke gegeben hat in diese schwierige Zeit. Ich schaue so ein bisschen Richtung Claudio, der auch noch ein paar Fragen vorbereitet hat. Eine stelle ich jetzt vorab noch. Bist du zuversichtlich, dass wir dich nochmal auf Platz sehen werden, weil es einfach deine Hoffnung ist? Oder planst du vielleicht auch schon ein bisschen zweigleisig, wie man das als Verein manchmal auch machen muss?
Ich glaube, es wäre tatsächlich fahrlässig, wenn ich das nicht machen würde. Also wie gesagt, ich bin jetzt schon 11 Monate in der Reha und kann eigentlich immer noch nicht eine halbe Stunde joggen gehen. So, das zeigt mir natürlich, dass ich mir schon auch Gedanken machen sollte, ja, wie es vielleicht auch weitergeht, vielleicht auch ohne Fußball weitergeht. Ich habe da auch schon so einen Plan B, was ich mir so ausgemalt habe. Möchte aber trotzdem erstmal die Reha wirklich bis in den Sommer hin durchziehen, sage ich mal, um mir am Ende auch einfach nichts vorwerfen zu müssen, sage ich mal. Wenn ich jetzt die Reha wirklich durchziehe und dann im Sommer da stehe und es nicht gereicht hat, dann habe ich aber zumindest wirklich alles investiert. So, weil es gibt keinen besseren Job als Fußball zu spielen und dafür dann nur noch gut bezahlt zu werden, sage ich mal. Deswegen würde ich schon noch gerne auf einem guten Niveau kicken wollen. Aber es muss dann am Ende des Tages auch Sinn machen. Also wenn ich Probleme habe, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Reizung im Knie habe, dann macht das keinen Sinn, weil dann liege ich in 2 Jahren wieder auf dem OP-Tisch und in 5 Jahren habe ich dann gefühlt mein künstliches Kniegelenk und das brauche ich mit Ende 30 noch nicht. Deswegen muss man da auch so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich.
Du meintest gerade, du hast einen Plan B. Möchtest du schon darüber sprechen, was du so für Gedanken und Ideen für nach deiner Karriere hast?
Ja, es würde schon gerne so Richtung, würde schon gerne was Richtung Sportmanagement machen wollen. Also ich würde gerne mein Sportfach wird machen oder Sportmanagement studieren, muss ich noch sehen. Und dann würde ich auch gerne bei irgendeinem Verein reinschnuppern wollen, vielleicht auch irgendwo in der Jugend als Co-Trainer starten wollen, um einfach für mich selber auch herauszufinden, ist es eher so die Trainerschiene oder ist es eher so die Managementschiene. Ich glaube schon, dass ich eher so Richtung Managementschiene passte, sage ich mal, oder eher so auch Richtung Kaderplanung. ich glaube, es macht mir Spaß, Spiele zu verfolgen, Spiele zu analysieren, und bin auch des Öfteren mal in fremden Stadien unterwegs und schau mir gerne auch einfach Fußball an. Aber trotz alledem möchte ich auch so ein bisschen in die Trainerschiene reinschnuppern.
Wenn du dann irgendwann, ob jetzt bald oder dann doch in 2, 3 Jahren, wann immer auch, deine Karriere beenden musst, was würdest du dir wünschen, was Leute, die dich in deiner Karriere begleitet, gesehen haben, über dich denken und über deine Karriere? Als was für ein Spielertyp möchtest du den Leuten in Erinnerung bleiben?
Ich muss tatsächlich sagen, Spielertyp ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, oder wie die Leute mich als Fußballer wahrnehmen. Mir war immer wichtig, wie sie mich menschlich wahrgenommen haben. Das wäre immer tatsächlich immer wichtiger, weil Fußballer kommen und dann kommt der nächste und dann geht es ja auch immer weiter. Das ist ja sehr, 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 sehr dynamisch. Wenn ich irgendwo so ein bisschen menschliche Fußstapfen hinterlassen habe, dann gibt mir das mehr, als wenn jetzt jemand sagt, der konnte jetzt irgendwie gut Freischuss schießen oder hat jetzt mal ein geiles Ding nach rausgehauen. Klar ist das auch schön, wenn die Leute das noch in 10 Jahren zu mir sagen, aber am Ende ist es mir wichtiger, wenn die Leute sagen, das war ein 50er Junge und hat uns gewisse Werte vermittelt, vor allen Dingen meine Mitspieler. Das ist, glaube ich, dann für mich schöner einfach. Also das gibt mir mehr.
So ein bisschen grinsen, als du gerade die Freistöße erwähnt hast, weil ich glaube, jeder VfL-Fan erinnert sich da an einen bestimmten Freistoß in Düsseldorf. Der ist auf jeden Fall allen im Kopf geblieben, auch wenn du sagst, das Menschliche ist in der Situation wichtiger, was den Leuten im Kopf bleibt, aber der Freistoß, ich glaube, den wird keiner vergessen. Ich habe eine Frage noch, wir haben heute viele Zeitsprünge in deiner Karriere gemacht. Aber wenn du jetzt so rückblickend deine Karriere siehst, was du bisher erlebt hast, wenn du jetzt dem 16-jährigen Thomas, der jetzt in der B-Jugend kickt, eine Sache mit all deiner Erfahrung, die du jetzt hast, sagen könntest, was wäre das?
Immer an sich selber zu glauben, glaube ich. Das ist somit das Wichtigste. Also in meiner Karriere war es oft so, dass der eine Trainer gesagt hat, das reicht nicht oder du bist nicht gut genug oder das kannst du nicht gut und deswegen spielst du nicht. Aber dann kommt ein anderer Trainer und der will eigentlich genau das, was du eigentlich kannst. So, von daher glaube ich, dass Fußball sehr, sehr dynamisch ist. Manchmal braucht man auch so ein bisschen das Quäntchen Glück. Aber der Glaube an sich selber ist so, glaube ich, mit das Wichtigste, dass man immer an sich selber glaubt und dass man auch lernt, mit Rückschlägen, sage ich mal, umzugehen, aber ich sag mal wieder, hinfallen darf man, aufstehen muss man, und das ist halt wichtig. So, das würde ich den jungen Spielern mit auf den Weg geben, dass man immer an sich selber glauben muss und dass immer wieder Rückschläge kommen können, nicht immer, aber die können schon kommen, ob es Verletzungen sind, ob es irgendwie Trainer sind, sportlich ihn nicht auf einsetzen. Wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann kann irgendwo anders eine Tür aufgehen.
Und vielleicht ja auch irgendwann wieder beim VfL Bochum. Also ich weiß, du schaust regelmäßig die Spiele des VfL, bist auch immer wieder noch im Stadion. Also wer weiß, du wärst nicht der Erste und noch nicht der Letzte, der sowohl beim VfL Bochum gespielt hat, als auch vielleicht dann irgendwann in einer anderen Position dort unterwegs ist. Also den Draht hast du ja offensichtlich nicht verloren.
Ja, natürlich. Also ich habe 6,5 Jahre in Bochum gespielt. Natürlich ist man dann auch ein Stück weit hier noch auch verwurzelt, hat hier auch so ein bisschen auch noch Kontakte im Verein, textet mal hin und wieder mit dem einen oder anderen, auch mit den ehemaligen Mitspielern bin ich noch regelmäßig in Kontakt. So, von daher wird man das sehen. Und ja, am Ende des Tages geht es für mich erstmal jetzt darum, nochmal in der Reha alles rauszuhauen, sage ich mal. Nochmal alles zu investieren und dann im Sommer abschließend zu entscheiden, ob es nochmal irgendwie zurück auf den Platz gehen kann, in welcher Form auch immer, oder dann halt auch nicht. So. Und dann habe ich es ja gerade schon gesagt, wenn irgendwo eine Tür zugeht, dann war es bei mir oft so, dass irgendwo anders eine Tür aufgegangen ist, und dann hoffe ich auch, dass das im Sommer so der Fall sein wird.
Thomas, wir danken dir für deine Zeit. Du hast im Vorgespräch verraten, das war dein allererster Podcast. Ich hoffe, du bereust es nicht und wir bereuen es auf keinen Fall. Wir freuen uns auf das Feedback, das wir von unseren Zuhörern wieder bekommen. Und wir wünschen dir vor allem alles Gute für die kommenden Tage, Wochen, Monate und würden uns natürlich freuen, wenn wir dich wieder auf dem Platz sehen würden. Und selbst wenn nicht, alles Gute dir. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende dieses Podcasts. Und Claudio, dir gehört das Schlusswort.
Ich kann gar nicht mehr viel ergänzen. Auch ein Dankeschön von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht und war nochmal ganz andere Einblicke. Auch was Philipp gerade schon meinte, auch spannend einfach zu hören, was passiert, wenn man mal verletzt ist als Spieler, was ja so nicht so oft drüber gesprochen wird, auch wenn es irgendwie Alltag ist im Fußballgeschäft. Deswegen herzlichen Dank für all deine Einblicke und euch, liebe Hörer, viel Spaß beim Zuhören.
Danke euch.